Ich heiße dich herzlich willkommen zu der Predigreihe, die wir seit dem letzten Gottesdienst hier bei Kirche am Start angefangen haben. Abenteuer Glaube. Wir haben uns eine Geschichte vorgenommen in der Bibel, eine sehr bekannte Geschichte. Die Geschichte eines Mannes, Abraham, der in der Geschichte geht, weil er ein Mensch war, der einfach Glauben mit Gott gelebt hat. Und wir stellen uns hier die Frage, was heißt es für mich heute? Wie lebe ich Glauben? Was bedeutet es für meinen nächsten Schritt? Und was hat Gott mit mir vor? Beim letzten Gottesdienst hat uns Marie die Anfangsgeschichte dieses Abraham erzählt. Wie Gott zu ihm mal sprach und sagte, verlasse deine Verwandtschaft, verlasse dein Vaterhaus und geh auf dem Land, den ich dir zeigen werde. Wir haben gesehen, dass auf diesem Weg, was nicht so ganz einfach war, hat er schon viel gelernt. Loszulassen, mutige Schritte zu tun. Und er hat in dieser Zeit auch einen seinen Cousin mit sich mitgenommen, mit dem Namen Lot. Heute wird um die Geschichte gehen, wie es weiter mit Abraham und seinem Cousin gegangen ist. Vielleicht als kurze Erinnerung, weil wir lesen es nicht hier. Kurz vor unserer Geschichte war noch Abraham aufgrund einer Hungersnot in Ägypten. Und in der Geschichte, wo wir jetzt sind, in Genesis Kapitel 13, kommt er gerade aus Ägypten raus. Und wir wollen wissen, was dann passiert und was Gott dann für uns hat. Ich lese vor aus Genesis Kapitel 13, 1. Mose, und ich lese die ersten 13 Verse vor. Und da steht, und Abraham zog aus Ägypten hinauf ins Südland, er mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Und mit ihm auch Lot. Abraham aber war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er zog weiter von Lagerplatz zu Lagerplatz aus dem Südland bis nach Bethel, bis zu der Stätte, an der zu Anfang sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er früher dort errichtet hatte. Und dort rief Abraham den Namen des Herrn an. Oh Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Das Land aber ertrug es nicht, dass sie beieinander blieben, denn ihre Habe war so groß geworden, dass sie nicht beieinander bleiben konnten. So kam es zum Streit zwischen den Hirten der Herde Abrahams und den Hirten der Herde Lots. Damals wohnten die Kanaaniter und die Perissiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? So trenne dich von mir. Gehst du nach links, so will ich nach rechts gehen. Gehst du nach rechts, so will ich nach links gehen. Da blickte Lot auf und sah, dass die ganze Jordanebene ein wasserreiches Land war, bevor der Herr Sodom und Gomorra verdarb. War sie bis Nazor hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordanebene und Lot brach nach Osten auf. So trennten sie sich. Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot ließ sich in den Städten der Ebene nieder und zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Wir haben hier ganz am Anfang eine Streitsituation. Wir haben zwei wohlhabende Geschwister, die in einem Land leben, was nicht groß genug für ihre ganzen Vermögen ist. Und sie wollen sich verbreiten und kommen sich die ganze Zeit in die Quere. Und die Frage ist, wie kommen sie klar miteinander? Der Ältere von ihnen, der Abraham, ist der Meinung, Geschwister sollten sich nicht um Erbe und um materiell die ganze Zeit streiten. Nimm dort deinen Teil, geh irgendwo hin und ich werde auf der anderen Seite gehen. Nun, ich habe uns eine Karte gebracht, was zeigt ein bisschen, wie sich das Ganze abgespielt hat. Der rote Punkt ist ungefähr Bethel, wo sie zusammen waren, als der Streit anfing. Und dann sagt uns die Bibel, dass Lot sah Richtung Osten die Jordanebene, nämlich diesem Gebiet. Ihr merkt, da hat man so einen See, das ist das Tote Meer, und dazwischen ist ein Fluss, das ist der Jordan, und der bewässert die ganze Gegend. Und jetzt versteht man vielleicht, was im Text steht. Das ist eine der fruchtbarsten Gegenden in diesem Ort. Das ist das grüne Ort. Und das sieht natürlich Lot. Und Lot merkt, da ist es am besten, da sollte man hingehen, da hat man einen klaren Vorteil. Lot zieht also in diesem Gebiet, im gelben Gebiet, und wohnt dort. In der Zwischenzeit, weil Abraham sein Wort gegeben hatte, wenn du in eine Richtung gehst, will ich in die andere Richtung gehen, damit wir uns nie auf die Quere kommen, entscheidet Abraham, auf der anderen Seite des Flusses zu bleiben. So können sich die beiden ausbreiten und der Fluss wird immer eine natürliche Grenze zwischen denen sein. Sie werden sich nie in die Quere kommen. Der Unterschied ist nur, dass Abraham zieht in den Gebirgen. Und der, der dort wohnt, weiß, es ist heiß in den Gebirgen, es wächst nicht viel. Es ist nicht das besondere, schönste Teil des Landes. Und da wohnt er die ganze Zeit. Wenn man das schaut, dann merkt man eigentlich ganz klar, Lot war ein schlauer Kerl. Er wusste, woran es ankommt, er wusste, wie er sich helfen konnte und er hat einfach den besten Deal hier gemacht. Die Frage ist aber, wo ist das Häkchen in dieser Geschichte? Nun, man muss diese Geschichte zweimal schauen und man muss sich die Frage stellen, die jemand in dieser Zeit sich gestellt hätte. Wir haben hier eine Kultur, wo das Alter eine besondere Rolle spielt. Man ehrt der, der älter ist. Und eigentlich in dieser Kultur und in so einer Situation, der Jüngere macht eine ganz große Beleidigung, wenn er selber als Erster aussucht. Und wenn er sogar noch das Beste aussucht. Benehmen hätte erwartet, dass Lot sagt, da sehe ich einen besseren Ort. Was denkst du, großer Bruder Abraham? Willst du vielleicht dorthin gehen und ich werde den anderen teilnehmen? Aber Lot scheint nicht zu viel davon zu halten in dieser Situation. Er denkt, ich sehe das, wir lassen mal das Benehmen daneben, ich ergreife das. Wieso zickt Lot so in diesem Moment? Ich denke, der Text gibt uns schon einen Hinweis in Vers 2. In Vers 2 sagt uns der Text, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und dann in Vers 5 sagt uns auch der Text, Lot hatte auch was. Er war reich, wenn man will, an Schafe, an Rinder und an Zelte. Und jetzt musst du das Ganze bei dir abspielen. Die sind beide im Land, beide wohlhabend. Der eine ist reich an Hirten, an Silben und an Gold. Der andere ist reich an Vieh und an Zelt. Was denkst du denn dabei? Der eine wird immer reicher an mehr Wert. Der andere hat das Gefühl, ich bin nicht zumindest so reich wie er. Könnte es sein, dass in dieser ganzen Situation Lot merkt, wie Abraham die ganze Zeit gesegnet wird und vielleicht in sich, in ihm die Angst anfängt hineinzuschleichen, auf die Strecke zu bleiben. Es geht ihm immer besser und mir geht es nicht so gut wie er. Ich habe schon was, aber nicht so wie er. Kann es sein, dass Lot sich ein bisschen verlassen fühlt? Kann es sein, dass Lot denkt, niemand kümmert sich um mich und ich muss mein Glück in die Hand selbst nehmen? Ich muss selbst für mein Glück sorgen. Weil wenn ich darauf warte, dass es von irgendwo kommt, werde ich nur immer wieder an Zelten reich sein, während der anderen an Gold und Silber reicher wird. Kann es sein, dass dieses Gefühl Lot dazu bringt, Verhalten und Benehmenregeln zu vergessen, weil er sieht die Möglichkeit für sich Vorteil zu ergreifen und seine Geschichte zu ändern? Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl verstehen kannst. Es kümmert sich wirklich niemand um mich. Und wenn es so weitergeht, dann werde ich selber auf die Strecke bleiben. Also, ich muss für mein eigenes Glück sorgen. Egal, was es kostet. Soziologen meinen, dass wir immer mehr in einer Gesellschaft der Angst leben. Und wenn man sich die Frage stellt, woher kommt diese Angst und woher steigen die Ängste, eine der großen Theorien ist, dass das Lebensmodell und die Erwartungen, die man die Generationen gehabt haben, sind nicht aufgegangen. Es gab den Glauben, dass wenn ich mich richtig anstrenge und alles vernünftig bei der Arbeit mache, es wird sich irgendwie schon für mich lohnen. Ich werde irgendwie schon auf einen guten Ort kommen. Aber die letzten Jahre, Jahrzehnte, haben einen anderen Paradigmen in unsere Gesellschaft gebracht. Es kommt nicht nur darauf an, wie gut du dich anstrengst. Es kommt auf Wettbewerb an. Es gibt eine immer stärkere, gnadenlose Kultur des Wettbewerbs. Und Wettbewerb hat etwas mit sich. Es gibt da einen Faktor, was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst natürlich dein Bestes geben, du kannst hart arbeiten. Es garantiert nicht, dass du in die Karriere weiter steigst. Weil es kommt darauf an, wie die anderen sich eingestellt haben. Es kommt auf Wettbewerb an. Wir haben Leute, die sich Jahren und Jahren und Jahren in ihren Firmen, also wir hatten so Traditionsfirmen, Familienfirmen, eingelassen, total zuverlässig waren. Aber alles hat sich geändert und sie sind nicht mehr konkurrenzfähig. Und sich anstrengen plötzlich reicht nicht. Und dann kriegt man schnell das Gefühl, niemand kümmert sich wirklich um mich. Ich bleibe hier auf die Strecke. Ich weiß nicht, ob du schon in der Situation warst, wo du zu dem Arbeitsamt gehen musst, um Sozialhilfe zu bekommen, weil du keinen Job hast. Wenn du dort kommst, es ist nicht die Frage, wie gut hast du dich die ganze Zeit angestrengt bei der Arbeit. Da weißt du, das wird nicht garantieren, dass du einen neuen Job findest. Du musst dich irgendwie weiter selbst optimieren. Und dann musst du dich qualifizieren und immer wieder qualifizieren und immer wieder qualifizieren. Und das auch garantiert nicht, dass es irgendwann besser sein wird, weil der Wettbewerb viel stärker ist. Und Leute haben immer mehr das Gefühl, es kümmert sich wirklich niemand um mich. Man sagt in unserer Gesellschaft, dass ein großer Teil unserer Leute sind in sogenannten Dienstleistungen arbeiten. Und zwar die Art Dienstleistung arbeiten, die richtig hart sind. Pflege, Paketzusteller, Pädagogen manchmal. Und das Hick in den Bereichen ist, man hat nicht so viele Steigerungsmöglichkeiten in der Karriereebene. Ich bin in so einem Seniorenheim und ich sehe die Pflegearbeiter da arbeiten. Und sie arbeiten nicht 8 Stunden am Tag, sie arbeiten auch nicht 9 Stunden am Tag, sie arbeiten auch nicht 10 Stunden am Tag. Sie arbeiten richtig, richtig, richtig hart. Und du kommst nicht einfach über 1.500 Euro Nettogehalt im Monat. Und es gibt nicht unbedingt Aufstiegsmöglichkeiten. Das bedeutet, du tust, was du kannst, du gibst dein Bestes, aber das garantiert nicht, dass es dir besser gehen wird. Vielleicht am Ende deines Lebens hast du eine Rente, die genauso viel ist wie jemand, der nur Hartz IV bekommen hat. Und was ist das Gefühl, was daraus entsteht? Es kümmert sich nicht wirklich jemand um mich. Ich bleibe hier auf die Strecke. In Städten wie Offenbach, da merkt man noch, wenn man gerade in einer Stadt, wo man so viele Leute, die in solchen Bereichen arbeiten, es wird immer mehr gebaut. Und die Bauten, die bei uns gerade gebaut werden, dann weißt du, ein Pflegehelfer kann sich das nie leisten. Er wird es auch nie machen können. Du hast also immer mehr das Gefühl und du weißt, irgendwann werde ich aus dem Ort vertrieben wird. Und was ist das Gefühl bei dir? Es kümmert sich nicht wirklich irgendwer um mich. ich bleibe hier auf der Strecke. Kann es sein, dass das der Grund ist, wieso Leute immer mehr das Gefühl haben bei uns, sie müssen für ihr Glück selber sorgen, selbst wenn sie dabei bestimmte Grenzen verstoßen? Wieso sollten wir Flüchtlinge helfen? Wer hat mich schon geholfen? Ich bin doch allein hier. Wieso sollen wir uns anderen europäischen Ländern öffnen? Sie bringen nur mehr Wettbewerb und wir haben keine Arbeitsplätze mehr. Wir steigen aus dem EU. Wieso soll ich nett sein zu meinem Arbeitskollegen, statt ihm zu mobben? Wenn ich ihm nicht fertig mache, irgendwann geht er hoch und ich bleibe auf der Strecke. Ich muss selber die Sache in die Hand nehmen. Man stellt sich die Frage, was sichert mir meine Zukunft? Du arbeitest und du weißt ganz genau, ich hatte ein Gespräch mit einer Nachbarin bei mir, und über die letzten 3 Wochen ist ihre Tochter krank gewesen. Die erste Woche war sie krank und dann konnte sie nicht zu der Krippe, dann hat sie bei der Arbeit angerufen und da hatte man Verständnis. Die zweite Woche, es ging eigentlich gut, am Wochenende und dann am Montag ist sie wieder gegangen und das Kind wurde krank. Und dann musste sie wieder zu Hause gehen und es ging. Und dann dachte man, vielleicht geht es noch. Und bei der dritten Woche war sie immer noch krank. Und dann hatte meine Nachbarin schlechtes Gewissen, bei der Arbeit anzurufen. Und sie erzählt mir, ich fühle mich wirklich schlecht zu sagen, sie ist schon 3 Wochen krank. Wieso hat sie diese Angst? Hat sie das Gefühl, dass wenn sie nicht in der Lage ist, das alles zu managen, dass sie auf die Strecke bleibt? Irgendwann gibt es einen Kollegen, der kein Kind hat und der das Problem nicht hat. Und sie geht hoch und ich bleibe auf die Strecke. Ich denke, dass es etwas ist, was wir in vielen Bereichen kennen. Wo wir merken, es ist immer leicht, auf die Strecke zu bleiben. Und meine Frage am Anfang überhaupt dieser Predigt ist, wo spürst du diese Angst? Wo gilt, in welchem Bereich gilt dieses Lebensmotto bei dir? Wenn ich mir nicht selbst helfe hier, wenn ich die Sache nicht selbst in die Hand nehme, bleibe ich wirklich auf die Strecke. Und egal, was das Bereich ist, habe ich eine gute Nachricht für dich. Meine gute Nachricht für dich ist, natürlich bist du nicht allein. Natürlich gibt es jemanden, der sich um dich kümmert. Und das sehe ich genau in der Geschichte von Abraham. Abraham als älterer Patriarch, ich hätte von ihm erwartet, dass er sich richtig aufregt. Als Lot sagt, ich will dorthin gehen, dass er sagt, hey, du hast sie doch nicht mehr alle. Wie kannst du dich doch verhalten? Es steht mir zu. Ich bin viel älter wie du. Ich bin überrascht zu sehen, dass Abraham das Ding einfach geschehen lässt und er lässt Lot das beste Land nehmen und geht sogar in einem Tal, wo er benachteiligt wird. Wieso kann Abraham so ticken? Das ist ganz einfach. Seit letzter Woche wissen wir, Abraham weiß, er ist unterwegs und Gott hat einen Plan in seinem Leben. Gott hat einen Plan in seinem Leben und Gott führt ihn irgendwo hin. Und er weiß, wenn Gott mich irgendwo hinführt, dann muss ich nicht Angst haben, dass hier irgendwer mir etwas wegnimmt. Weil Gott hat einen Plan in meinem Leben. Und das ist vielleicht die beste Nachricht, was ich dir heute Nachmittag bringen kann. Gott hat einen Plan für dich. Und Gott hat nicht nur einen Plan für dich, weil du Teil der Menschheit bist oder als Teil von einer Gruppe. Wenn ich meine, Gott hat einen Plan für dich, er hat einen Plan für das persönliche Du. Du, genauso wie du bist. Gott hat einen Plan für dich. Es hängt damit zusammen, dass die Bibel uns sagt, Gott ist ein Schöpfer Gottes. Das bedeutet, weder du noch Paul, wer auch immer, ist die Entstehung eines Zufallsgedanken. Jemand, ein intelligentes Wesen, hat sich gedacht, es soll dich geben. Ein intelligentes Wesen hat sich gedacht, du sollst auf diese Welt kommen, weil er was mit dir vorhat. Nun, es gibt kein intelligentes Wesen, der etwas schafft, ohne Ziel dahinter zu haben. Wir sind intelligentes Wesen und wir schaffen alle ganz viele Sachen. Wir erschaffen Autos. Und jede Person, die ein Auto erschafft, hat ein genaues Ziel. Dieses Ding muss Menschen von A nach B bewegen. Wenn wir von einem Schöpfer sprechen, reden wir also von jemandem, der schafft mit einem Ziel. Und nicht ziellos. Und nicht, weil er Langeweile hat. Und nicht, weil er einfach nicht weiß, was er tun soll. Er macht mit einem Ziel. Und wenn jemand schafft etwas mit einem Ziel, und dann müsst ihr vielleicht an einen Künstler denken, an Picasso. Und stellt euch Picasso mit seinem Joconde, mit diesem ganz tollen Gemälde. Er schafft es, aber wirft es in Feuer. Es würde doch keinen Sinn machen. Wenn Picasso ein Gemälde erschafft und etwas im Herz dabei hat, dann sorgt er dafür. Er geht nicht fahrlässig damit um. Das bedeutet also, wenn Gott einen Plan in deinem Leben hat, dann kümmert er sich auch. Und weißt du, was es mehr noch bedeutet? Es bedeutet noch, der Wert deines Lebens hängt ganz nah mit diesem Plan zusammen. Und nicht unbedingt an den Umständen. Du musst vielleicht von dem Auto wieder mal nachdenken. Autos haben mittlerweile ganz viele Optionen. Es geht nicht nur um die Farben mittlerweile. Wir haben Autos, die allein parken können. Wir nennen das Parkassistent. Wir haben Autos, die Panoramadächer haben. Wir haben Autos, die ganz viele Sachen machen können. Aber egal, welche Option ein Auto hat, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, jemanden von A nach B zu bewegen, ist es einfach eine leere Kiste. Der Zweck, wieso das Auto geschaffen worden ist, gibt ihm den Wert. Den Plan, den Gott in meinem Leben hat, ist das, was am Ende für mich zählt. Wisst ihr, wir kennen die Geschichte von Abraham und wir wissen, wie Gott anfängt in seinem Leben zu wirken, als er 75 Jahre alt ist. Was zwischen Jahr 0 und Jahr 75 im Leben von Abraham stattgefunden hat, wir haben gar keine Ahnung davon. Es scheint irrelevant zu sein. Es scheint etwas zu sein, was keine Bedeutung hat in Bezug auf Gottes Plan. Obwohl, wahrscheinlich es eine Bedeutung hat. Und das Spannendste, das Echte in seinem Leben, fängt erst mit 75 Jahren an. Verstehst du, was es meint? Dass Gott ein Rentner anfängt, Geschichte zu schreiben. Gott ist nie zu spät. Er hat einen Plan, sogar in der Rente. Und du stellst dir die Frage, vielleicht, das hat nicht geklappt, als ich 30 war und das hat nicht geklappt, als ich 45 war. Und mit 60 wollte ich das sehen und es ist nicht passiert. Und vielleicht der Plan bei dir fängt mit 70 an. Und das hat einen Wert. Weil Gott sich auf etwas zielt. Weißt du sogar, was es bedeutet? Ich muss da an eine junge Frau in der Bibel denken, sie hieß Ruth. Ruth war verheiratet und ihr Mann starb. Und ihre Schwiegermama blieb dann allein und dann hat sie gesagt, okay, ich will um dich sorgen. Ich will bei dir bleiben. Ich kehre zurück zu deinem Land, in deinem Heimat. Ich sorge für dich, weil du nicht allein bleiben kannst. Und Ruth geht mit ihrer Schwiegermama in ihrem Heimat und sie sorgt für sie. Und in der Zwischenzeit verliebt sich ein anderer Mann in Ruth. Und die Schwiegermama sagt, das wäre gut, dass du mit diesem Mann heiratest. Und Ruth denkt, ja, der Mann sieht gut aus und es passt und ich heirate mit ihm. Und dann hat sie ein Kind. Und das Spannende, was uns die Bibel erzählt, ist, dass dieses Kind, was Ruth hatte, war der Großvater von dem größten König aller Zeiten in Israel. Was ich damit meinen will, ist, Gott hatte einen Plan in Ruth Leben und es war sogar unscheinbar. Die wusste nicht, dass dieses Kind der Opa von dem größten König sein wird in aller Zeit. Und in diesen unscheinbaren Sachen des Lebens war dabei Gott einen Plan zu schreiben. Das bedeutet, Gott hat einen Plan in deinem Leben, selbst wenn du dich nicht wie ein Promi anfühlst. Selbst wenn es etwas ist, was so unscheinbar sein kann, hat da Gott einen Plan. Es steht uns und erzählt uns die Bibel von diesem König später. Er hieß David. Und als es Zeit war, den König auszusuchen in dem Zeit, schickte Gott einen Diener zu dem Vater von David. Und er sagte zu seinem Diener, in dieser Familie, dieser Typ hat Söhne und ein von diesen Söhnen soll ein König sein. Und er geht zu dem Vater von David und er stellt die Frage, zeig mir deine Söhne, ein wird König sein. Und der Vater von David bringt alle seine Söhne und er vergisst den David dabei. Der David war nicht so, dass sein Vater dachte, der könnte Kandidat sein. Aber Gott sorgt dafür, dass David trotzdem erscheint und macht ihn zu König. Gott hat einen Plan in deinem Leben, selbst wenn niemand sonst in der Welt es sehen kann. Selbst wenn alle denken in der Welt, aus dir wird nichts. Mit dir wird nichts. Vielleicht hast du es von deinen Eltern, hast du von dir selbst gehört, von den Kollegen. Es bedeutet noch gar nichts in Bezug auf Gott. Er hat einen Plan in deinem Leben. Erinnert ihr euch an Jesus, unseren Herrn? Wie Gottes Plan in seinem Leben sich erfüllte? Es war kein fröhlicher Plan. Er ging ans Kreuz, wurde geschlagen, vollen Schmerz. Er ging sogar in den Tod. Und die Bibel sagt uns, und dort Gott hat ihn erhöht und hat ihn zum Herr der Herren gemacht. Das bedeutet, Gott hat einen Plan, egal wie viel Schmerz du jemals erlebt hast in deinem Leben. Egal was du schon auf deinem Herz getragen hast, was du tragen magst, da hat auch Gott einen Plan. Und das darfst du in deinem Herz holen. Und da muss ich noch am Ende an Paulus denken. In seinem früheren Leben sagt uns die Bibel, er war ein Mörder, er war ein Verbrecher. Er ging, um Christen zu verfolgen, er steckte sie im Gefängnis, weil er war überzeugt, das Richtige zu tun. Und ein Tag findet ihn Gott und zeigt ihm, was er mit ihm vorhat. Gott hat einen Plan in deinem Leben, egal was deine Vergangenheit war. Egal, was du selbst getan hast oder anderen hinzugefügt hast, Gott hat einen neuen Plan in deinem Leben. Und wenn du das verstehen kannst, dann vielleicht fängst du an zu verstehen, wie sich Abraham fühlte. Gott hat einen Plan. Gott hat immer einen Plan. Deswegen muss ich nicht denken, für mich und um mich kümmert sich keiner. Ich muss die Sachen selbst in die Hand nehmen. Ich will am Ende jetzt meine Predigt dir auf vier Sachen hinweisen, die aus Abrahams Leben sich ergeben, weil er daran glaubt. Und es sind Sachen, die für dein Leben dann wichtig sind. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott einen Plan hat, wenn du wirklich aus der Angst rauskommen möchtest, ich gehe hier unter und niemand kümmert sich um mich, dann sind es Sachen, die du anfangen kannst, in deinem Leben praktisch zu leben. Und ich habe mir gedacht, ich mache es vielleicht anhand von dem Bild eines Hauses, damit es dann bleibt. Und das andere, was ich zeigen möchte, worauf ich hinweisen möchte, sind sozusagen die Türen oder die Fenster unseres Hauses. Also ihr merkt, wir bauen schon ein bisschen kreativ hier und wir fangen dann mit den Türen an. Und die Türe zu unserem Haus ist großzügig sein. Wir haben gelesen, was in Vers 8 und 9 passiert. Abraham ruft Lot. Und er sagt, wir sind noch Geschwister. Such dir, was du willst im Land aus. Und ich werde auf die andere Seite gehen. Nun, wenn wir uns vor zwei Wochen erinnern an dem, was Marie erzählt hatte, das Land, wo sie waren, das war eigentlich Gottes Versprechen für Abraham. Das war das, was ihm Gott geschenkt hatte. Aber er war bereit, es zu teilen. Und nicht nur das nicht tolles Teil zu teilen. Er war bereit, sogar das zu teilen, was am besten ist. Er sagt, such dir, was du möchtest, aus. Weil in seinem Herz, es war ihm klar, dass alle seine Geschenke kommen von Gott. Und wenn Gott ihn beschenkt, braucht er nicht die Angst haben, irgendwann im Mangel zu sein. Und das bedeutet für uns, großzügig sein. großzügig leben. Eigentlich lehrt uns die Bibel, wir lernen Großzügigkeit, um zu erkennen, dass wir nicht selbst für uns versorgen müssen, sondern Gott tut es. Wir lernen darauf zu vertrauen. Ich hatte eine sehr interessante Geschichte die letzten Tage. Und es ist so, dass es gibt einen Teil unseres Budgets als Familie, die wir ganz bewusst zur Seite tun für Gemeinde oder für andere Missionare. Und das geht immer irgendwann jeden Monat weg dann von dem, was wir haben. Und dann in den letzten Monaten, es war immer so, dass es irgendwer in der Nähe gab, der wirklich ein starkes und ein großes finanzielles Bedürfnis hatte. Und es waren noch nicht so finanziell bedürftig, wo du denkst, nee, irgendwie kriegst du das selber hin. Und dann müssten wir immer wieder von dem, was wir mal geplant haben, irgendwie dafür uns zu behalten, weggeben. Und weggeben. Und es war wirklich die letzten 2 Monate das Gefühl, es war immer jede zweite Woche was. Immer wieder jede zweite Woche vorbereitet. Und irgendwann am Ende letzten Monats, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kommen wir an die Grenze unserer Großzügigkeit. Jetzt müssen wir irgendwie anders gucken. Und dann war es niemand mehr, der kam, um was zu machen. Dann hat sich mein schöner Opel gemeldet. Ich fahre nach Gießen. Wir müssen hier herunterfahren. Das Fenster, wie nennt man das? Seitenspiegel geht runter und es geht nicht mehr hoch. Es will nicht mehr hochgehen. Wir tricksen, man guckt, ob es mit etwas anderes zu tun haben kann. Nee, man vermutet schon, es wird nicht mit dem, es hängt nicht, wie nennt man dieses Knopf, was man drückt? Ja, es hängt nicht mit dem Halter zusammen, es ist viel Ziffer da drin und dann merkte ich, oh je, es muss dort zur Werkstatt gehen. Ich gehe zur Werkstatt, es war eigentlich ein netter Preis, er hat gesagt, ich brauche nur 100 Euro dafür. Aber weißt du, wenn du in solchen Momenten bist, wo du das Gefühl hast, ich habe eh schon so viel gegeben, dann fühlt sich plötzlich manchmal 100 Euro wie 1000 Euro. Und ich denke, okay, nee, ja, das ist schön, aber wir überweisen es morgen. Wir haben es auf dem Konto, aber es war schwer rauszugeben. Dann habe ich einen Tag gewartet, 2 Tage gewartet und so. Und dann habe ich doch bezahlt mit einem ganz schweren Herzen. Und am Samstag, also gestern, nee, Freitag, ruft mich, ich weiß nicht, wo ich da unterwegs war, schreibt mir meine Frau. Sie hat einen Brief bei uns zu Hause gefunden, unbekannter Absender. Sie macht den Brief auf und sie sagt, es war ein Brief mit 150 Euro drin. Ich habe mal gecheckt, man kann so Briefzentrum nur mal gucken, um zu gucken, wo es kommen könnte. Und es war ein Briefzentrum, was weit weg von Offenbach ist. Das kann ich schon erzählen, weil ich denke, die Person ist nicht hier. Irgendwer hat das da mal geschickt. Ich musste in meinem Herzen schmunzeln. Das ist nicht alles, was er dann ausgegeben hat, aber das war eine Erinnerung daran, mich vielleicht die Frage zu stellen, wer sorgt für uns? Wer sorgt für uns? Das ist Gott. Und das ist das, was ich anfangen kann. Und das ist wichtig für uns, weil das ist unsere Türen. Nur weil wir großzügig sind, können wir anderen begegnen. Das Zweite ist aber, ein Haus kann nicht nur an der Tür einfach so bestehen. Ein Haus braucht einen Rahmen, um sich da drin bewegen zu können. Und diesen Rahmen ist den Blick auf Gottes Plan halten. So habe ich es genannt. Den Blick auf Gottes Plan halten. Wir sehen hier in Vers 14 und 15. Nachdem Lot sein Tal sich genommen hatte, sprach der Herr zu Abraham. Und Gott sagt zu Abraham, erhebe deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, den du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und vielleicht müsst ihr noch an die Geschichte von Lot denken. Lot erhob seine Augen Richtung Tal. Und jetzt, weil Abraham auf Gott hört, lenkt Gott seine Augen auf die Verheißung, die er für ihn hat. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Gott einen Plan in meinem Leben hat und ich weiß, was dieser Plan ist, dann soll ich mich auf diesen Plan fokussieren. Ich soll darauf blicken. Weil das hilft mir zu wissen, was ist dran, Was ist dran? Es beschützt mich von den Anreizen von draußen. Weißt du, was spannend ist im Leben? Es gibt immer irgendwas, was dir fehlt, was du noch haben könntest. Und jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, etwas ganz bewusst zu machen, fällen dir tausend andere Sachen, die du noch machen könntest. Und wenn du einen Blick, wenn du keinen Blick auf einen ganz klaren Fokus hast, wird es ganz schwierig sein. Gott sagt, schau auf meinen Plan. Bleib an meinem Plan dran. Und das ist gerade wichtig für uns als Gemeinde. Die unter euch, die hier länger sind, ihr wisst, wir haben gerade für uns ein 5-Jahre-Ziel gesetzt. Wir haben uns ein Jahresziel gesetzt und wir sagen, wir wollen eine Gemeinde, die die Menschen in dieser Stadt Veränderung durch Gottes Kraft bringt und sie auch dazu befähigt, in ihren Orten Veränderung zu bringen. Wenn das ist, was wir wirklich wollen, mit unseren Projekten in diesem Jahr, dann wird es sein, dass es auch andere Sachen gibt, die sehr cool sind, die sehr interessant sind, die wir aber nicht schaffen werden. Weil wir können nur in eine Richtung gucken können. Sonst ist es uferlos. Wir werden oft das Gefühl haben, okay, während wir das versuchen, Menschen hier zu dienen, gibt es Sachen, die uns noch fehlen. Wir könnten das, wir sollten das, anderen machen das. Aber ich denke, wenn man mit Gott unterwegs sein möchte, dann muss man den Blick genau auf das Ziel halten und ihm folgen. Das sind unsere Wände. Das gibt uns Bestand. Das Dritte ist, wir brauchen wie in jedem Haus ein Dach über den Kopf. Und jetzt musst du daran denken, an dem, was Gott Abraham sagt. Gott sagt ihm, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Die Verheißung, die Gott hier zu jemandem gibt, der kein Kind hat, ist, ich werde dich so zahlreich machen, dass man nicht deine ganze Nachkommen zählen kann. Nun, wenn Gott mir sowas sagen würde, dann würde ich mir die Frage stellen, wie, wann, was, warum? Wie kriege ich es hin? Wie fange ich an? Und hier Abraham nimmt es an und er sagt, ich vertraue manchmal Gottes Macht und Gottes Weisheit. Wenn du in deinem Plan mit Gott funktionierst, dann sollst du in manchen Punkten einfach seine Macht und Weisheit vertrauen. Es ist okay, nicht Antworten auf allen Fragen zu haben. Es ist okay. Es ist okay, dass die Sachen manchmal überfordert sind. Es ist okay, es ist für Gott zu regeln. Es ist okay, wenn es außerhalb deiner Kontrolle liegt. Vertraue Gottes Weisheit und Gottes Macht. Aber jetzt merkst du, irgendwas fehlt ganz stark in unserer Wohnung, weil ohne Fundament wird diese Wohnung nicht bestehen bleiben. Und das Fundament in dieser Geschichte, und ich denke, das ist vielleicht das Allerwichtigste, ist, dass die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt von Abrahams Leben war. Und es ist sehr interessant, weil bevor die Geschichte mit Lot geht, sagt uns die Bibel, Abraham rief den Namen des Herrn an. Und dann kommt die ganze Geschichte. Und der letzte Vers dieses Kapitels ist, Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder und er baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham fängt mit Gebet, mit Anbetung und er endet mit Gebet und Anbetung. Er fängt in der Beziehung mit Gott und alles geschieht und am Ende ist er noch in der Beziehung zu Gott. Wir können uns tausend Fragen über das Leben stellen, wie wir bestimmte Sachen hinbekommen. Was ist eigentlich genau diesen Plan? Aber das ist nicht das Fundament, worum es geht. Das Fundament ist, in der Beziehung zu Gott zu leben. In der Beziehung zu Gott zu bleiben. Die erste Frage auf meinem Glaubensweg ist vielleicht nicht, was ist die nächste Station, sondern wie erkenne ich dich besser, Gott? Wie erlebe ich dich tiefer, Gott? Wie komme ich dir näher? Und vielleicht bist du hier und du hast noch keine Beziehung zu ihm. Und du hast ja ganz viele Sachen angehört heute. Und vielleicht die meiste oder die wichtigste Botschaft ist, und das glaube ich, wenn wir wirklich aus dem Hamsterrad unserer Gesellschaft aussteigen wollen, brauchen wir etwas Starkes, was uns die Garantie gibt, dass egal was mit uns passiert, egal was die Zukunft Europa und Deutschland sein kann, wir haben einen Halt. Und diesen Halt ist Gott. Und er lädt dich zur Beziehung zu ihm, damit die kleinsten Bereiche deines Lebens anfangen, Sinn zu ergeben und so das ganz Große auch. Und wenn du noch keine Beziehung zu ihm hast, in unseren Programmheften hast du gebetet, die du sprechen kannst, und um diese Beziehung zu kommen. Unsere Musikteam wird jetzt vorne kommen, um mit uns ein Lied zu singen. Und dieses Lied zielt wirklich auf diesen Fundament. Sei Gott der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Die Frage, die ich stellen würde, ist, wann war das letzte Mal, wo du dir gesagt hast, Gott soll für immer im Mittelpunkt meines Lebens sein? Vielleicht ist der Tag ein neuer Start für dich. Ein neuer Anfang. Aber egal, was passiert, halt an diesen Beziehungen fest. Die Band leitet uns und dann werden wir eine Gebetszeit haben.